Entscheidungen zu treffen. Besonders schwere, das erfordert Mut. Klingt im ersten Moment wie eine hohle Binse. Aber im Angesicht realer Krisen und Bedrohungen ist es manchmal gut, sich genau das vor Augen zu führen. Und wenn sich Krisen sogar überlagern, dann braucht es vielleicht noch mehr Mut, schwere Entscheidungen zu treffen. Wie wir diesen Mut aufbringen und wo wir ihn wohl besonders brauchen, damit beschäftigt sich unser Gast in dieser Folge.
Wir können eben den Krieg als eine Möglichkeit nicht aus unserem Referenzrahmen ausschließen. Und wenn das so ist, dann müssen wir halt vorbereitet sein. Und dann müssen aber auch zum Beispiel Unternehmen vorbereitet sein.
Sönke Neitzel ist Militärhistoriker. Und aktuell beschäftigt er sich wohl vor allem mit der Beobachtung von den Folgen einer Rede, die Bundeskanzler Olaf Scholz 3 Tage nach dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine im Bundestag gehalten hat.
Wir erleben eine Zeitenwende. Und das bedeutet, die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor.
2 Jahre, nachdem diese Sätze gesprochen wurden, ist die Welt in der Tat nicht mehr dieselbe wie davor. Doch wie viel Zeitenwendemut ist geblieben? Mit Sönke Neitzel werfen wir einen Blick auf die aktuelle Situation und finden heraus, was können wir als Gesellschaft und was können Menschen und Unternehmen aus aktuellen Entwicklungen lernen? Welchen Einfluss hat Technologie und wie können wir mit unseren derzeitigen Strukturen die Probleme von heute und morgen lösen? Wie anpassungsfähig sind wir und was braucht es eigentlich, um Reformen anzustoßen?
Alles digital. Alles digital.
Und damit hi und herzlich willkommen. Mein Name ist Jonas Ross und das ist Alles Digital. Und in dieser Folge melde ich mich mit einem Gespräch von der FI Connect in Frankfurt. Und bei dieser Zusammenkunft der Entscheidungsträgerin der Sparkassenfinanzgruppe gab es einige spannende Vorträge. Unter anderem eben auch von Militärexperte Sönke Neitzel. Und er sprach zum Thema Zeitenwende, mehr Mut zu Entscheidungen. Übrigens Zeitenwende hier mit einem Fragezeichen. Und im Anschluss an seinen Talk auf der Bühne saß er mir gegenüber und sprach über seinen Blick auf die aktuellen Herausforderungen und über die sicherheitspolitische Lage in Deutschland. Von 2011 bis 2012 war Neitzel Professor für Modern History an der University of Glasgow, bis 2015 Professor für International History an der London School of Economics und seitdem ist er Lehrstuhlinhaber für Militärgeschichte und Kulturgeschichte der Gewalt am Historischen Institut der Universität Potsdam. Seit Jahren mahnt er Versäumnisse in der Sicherheitspolitik an. Sönke Neitzel ist übrigens der einzige Professor für Militärgeschichte in Deutschland. Vielleicht ja ein Indiz dafür, welches Verhältnis Deutschland zum Thema Sicherheit und Militär hat. Und dieses Verhältnis jedenfalls, meint Neitzel, muss sich grundlegend ändern. Und für diese Veränderung, und da sind wir wieder beim Beginn dieser Folge, braucht es Mut. Also Herr Neitzel, haben wir den Mut für eine Zeitenwende?
Ich freue mich extrem, dass Sie da sind. Herzlich willkommen bei Alles Digital.
Ja, ich freue mich hier zu sein.
Sie haben den Vortrag, den ich gerade gehört habe, mit einem Satz begonnen quasi, den ich jetzt in den letzten Jahren und in meinem verhältnismäßig jungen Leben vielleicht schon einige Male gehört habe, und zwar, wir leben in besonderen Zeiten. Mich würde interessieren, stimmt das eigentlich?
Ne, die Frage ist, mit was vergleiche ich das? Und dieser Satz ist natürlich von meinem eigenen biografischen Hintergrund gefallen. Ich bin 1968 geboren, Kind des Kalten Krieges. Aber in diesem Kalten Krieg gab es auch viele Soldaten und wir haben Filme wie Wargames geschaut über den Untergang der Welt. Aber heute wissen wir, dass eigentlich der Frieden ziemlich stabil war. Mhm. Und wenn wir in die Akten schauen und die Wahrscheinlichkeit, dass ein Krieg zwischen Ost und West ausbricht, also war vielleicht nicht null, aber war sehr, sehr unwahrscheinlich. Mhm. Und war eine relativ stabile Weltordnung. Und in den 1990er Jahren folgte eben die große Hoffnung, dass die liberale Demokratie sich durchgesetzt hat, die deutsche Wiedervereinigung. Ja, es gab auch Kriege, Jugoslawien, aber die Hoffnung war auf jeden Fall da, Ende der Geschichte als Stichwort. Mhm. Und auf jeden Fall wurde erreicht, dass in Europa kein Krieg geführt wurde. Also Jugoslawien ist die große Ausnahme, natürlich, aber es war stabil. Der Zusammenbruch der Sowjetunion ist eben friedlich passiert, wenn man von Litauen absieht und den Schüssen in Moskau, aber insgesamt friedlich, wenn man das vergleicht mit dem Ende des Ersten Weltkriegs, sind die Imperien zusammengebrochen und da gab es russischer Bürgerkrieg, Millionen Tote. Also vergleichsweise friedlich, Aufbau der Demokratie in Polen, Ungarn und so weiter. Und jetzt sind wir eben seit 2014 oder 2024, je nachdem, wann man das ansetzen will, ist der Krieg zurück in Europa und es droht eine mögliche Auseinandersetzung Russlands mit der NATO. Und es ist ja nicht nur Russland, wir haben China, wir haben den Iran als die großen Revisionsmächte. Und es ist eben nicht mehr die Verheißung des Friedens, das Narrativ haben wir nicht mehr. Und insofern, gemessen vor diesem Hintergrund, leben wir in besonderen Zeiten. Als Historiker kann ich Ihnen natürlich sagen, ja Gott, ich meine, im 18. Jahrhundert, im 17. Jahrhundert wurde ständig Krieg geführt, in napoleonischen Zeiten 23 Jahre Krieg. Also nach dem Motto, so what? Aber besonders eben von meinem biografischen Hintergrund, dieser Generation, die ja jetzt, ich bin ja selbe Generation wie jetzt auch eigentlich die meisten Politiker und Politiker in verantwortungsvoller Position. Und wir die Hoffnungen, die wir nach 1990 hatten, die sind eben zerstoben.
Und es ist ja keine neue Hoffnung, die man gehegt hat. Also deswegen, ich frage auch vor dem Hintergrund, es gibt da die alte Kamelle, sag ich mal. Geschichte wiederholt sich nicht, sie reimt sich, wird, glaube ich, Mark Twain zugeschrieben. Und Sie haben jetzt auch davon gesprochen, dass Sie eigentlich fast sicher davon ausgehen, dass ein großer Konflikt droht. Und jetzt frage ich mich, wiederholt sich dann nicht tatsächlich die 20er Jahre? Also ist es so, dass wir tatsächlich eigentlich nicht nur einen Reim erleben, sondern fast wieder eine Wiederholung?
Ja, ich würde auch sagen, dass sich Geschichte nicht wiederholt. Jede Zeit ist unmittelbar zu Gott, hat Leopold Ranke, ein berühmter Historiker des 19. Jahrhunderts, mal gesagt. und schön. Wir können natürlich schon auch Parallelen sehen, aber die Konstellationen sind natürlich in der Gegenwart immer andere als in der Vergangenheit. Und ich würde nicht sagen, dass es praktisch sicher ist, dass wir einen Krieg haben, aber würden Sie mich jetzt fragen, in 5 Jahren, wie sieht es aus? Dann sage ich, ist es wahrscheinlicher, dass wir in einem Krieg sind, als dass wir nicht in einem Krieg sind. Und keiner weiß das, es sind so viele Konstellationen. Meine Ableitung ist, wir sollten halt darauf vorbereitet sein. Und die Konstellationen sind eben andere. Wir können zwar sagen, ja, es gibt heute 3 Revisionsmächte, wie in den 1930er Jahren. Da gab es Deutschland, Italien, Japan. Heute gibt es China, den Iran und Russland. Aber die Welt ist natürlich eine andere geworden. Und auch Russland führt nicht mehr so Krieg wie die Sowjetunion im Jahre 1942. Wir sind in einer anderen Welt. Wir sind in einer globaleren Welt. Die BRICS-Staaten spielen eine größere Rolle. Aber was auch wiederum Chancen bieten kann, wenn China irgendwann sagt, mit dem Krieg ist genug, dann kann Russland den Krieg auch nicht weiterführen. Solche Vernetzungen hatten wir in den 30er Jahren nicht. Also wir müssen die Probleme schon jetzt lösen und die Geschichte, wir Historiker können eigentlich nur an unserem Schiff der Gegenwart haben wir eine Heckleuchte. Da können wir sehen, wo kommen wir eigentlich her. Aber wir haben keine Bugleuchte. Wir können nicht in die Glaskugel schauen. Aber wenn man weiß, wo man herkommt, dann kann man vielleicht auch auf höherem Niveau das Steuer führen. Aber es bleibt der Nebel der Zukunft. Und ich würde nie sagen, das ist sicher, das ist sicher. Das ist von vielen, vielen Imponderabilien abhängig. Aber wenn wir nach hinten schauen, dann müssen wir eben sehen, wir können eben den Krieg als eine Möglichkeit nicht aus unserem Referenzrahmen ausschließen. Und wenn das so ist, denken wir auch an den 7. Oktober. Wer hätte das kommen sehen? Wenn das so ist, dann müssen wir halt vorbereitet sein. Und dann müssen aber auch zum Beispiel Unternehmen vorbereitet sein. Da muss man auch sagen, ja, was mache ich denn, wenn 2 Raketen in mein Rechenzentrum der Finanzgruppe fliegen? Habe ich dann irgendwelche Backup-Systeme, bin kein ITler? Oder sage ich dann, na gut, dann habe ich halt, ich weiß nicht, 16 Millionen Kunden, 20 Millionen, 30 Millionen Kunden, die können halt nichts mehr abheben. Na und? So. Also da sollte sich auch ein Unternehmen, und da können viele andere Unternehmen schon Gedanken machen, dass man sagt, wir haben schon Pläne dafür, wir sind vorbereitet, wir sind in Gesprächen mit der Bundeswehr, mit dem Innenministerium, mit wem auch immer, um das mal durchzudenken. Dass wir nicht mit heruntergelassenen Hosen dastehen. Denn die Situation, wir werden immer unvorbereitet in eine militärische Auseinandersetzung. Es gibt keine Armee der Welt, die perfekt vorbereitet ist. Aber es hilft natürlich, das Mindset zu schärfen und sagen, wie sind die Strukturen, wer ist für was verantwortlich, um dann schnell in einem Katastrophenfall reagieren zu können. Genauso, wenn wir reden, eine Ahrtal-Katastrophe, da sind viele Probleme ja auch hausgemacht, weil es Strukturprobleme gibt. Und das müssen wir lösen.
Das ist ja eigentlich eine interessante Frage, weil alles, was Sie beschreiben, deutet ja auf eine Generalveränderung sozusagen hin. Und zwar nicht nur im Bereich der Gedanken, dass man sich Dinge vorstellt. Sie haben vorhin das schöne Wort Wissensgesellschaft genannt. das klingt nicht nach einer Machen-Gesellschaft. Und wenn man jetzt auf die Heckleuchte, Sie haben das Bild gerade aufgemacht, mal schaut, dann schauen wir in der Heckleuchte auf die Vergangenheit und sehen, damals, als der Krieg in Europa ausgebrochen ist, waren es junge Demokratien. Ja. Und im Zweifel auch Demokratien, die sehr in der Lage waren, noch Dinge zu verändern und die vielleicht auch aus anderen Strukturen kamen. Und heute sind wir eben in einer Wissensgesellschaft und in einer älteren Demokratie. Ist die Frage doch, ob wir da überhaupt in der Lage sind, diese Veränderung in diesem System so anzustreben.
Und das ist die ganz entscheidende Frage, die Sie da stellen. Das ist eine Frage, die mich wirklich umtreibt. Und da ist ja die Bundeswehr-Sicherheitspolitik nur ein Beispiel. Mhm. Wir alle leiden unter mangelndem Wohnungsbau. Man fragt sich, sind wir nicht in der Lage, Wohnungen zu bauen? Wenn man sagt, ja, es gibt zu viele Regeln, dann ändern wir die Regeln halt. Wir sind ja angeblich noch nicht mehr in der Lage, in 60 Tagen eine Bundestagswahl zu organisieren. Und weil die Mitarbeiter offenbar zu viel Angst haben, den Weihnachtsurlaub schon gebucht haben. Und das muss dann nicht vorgehen. Also die Frage der Anpassungsfähigkeit unserer politischen Systeme, der Verwaltungssysteme, der politischen Kultur und so weiter, das ist die ganz entscheidende Frage. Und wir haben ja viele Herausforderungen, multiple Herausforderungen. Nicht der Klimawandel ist eine Riesenherausforderung. Wie wir mit Migration umgehen, den demografischen Wandel und so weiter. Und Sicherheit ist eben ein wichtiges Feld. Und als Historiker kann ich nur sagen, es gibt eben keine Bestandsgarantien für Staaten oder Staatsgebilde. Das Heilige Römische Reich deutscher Nation hat über 1000 Jahre Bestand gehabt und es hat die Rechtssicherheit der kleinsten Gebilde, mein Lieblingsgebilde ist die Grafschaft Katzenellenbogen, gesichert gegen große Mächte, die auch Teil des Heiligen Römischen Reiches waren, wie Preußen oder Österreich. Und dieses Heilige Römische Reich hat keine Antwort auf Napoleon gefunden, weil man endlos diskutiert hat, und zwar die Rechtssicherheit des Kleinstaates gesichert hat, aber man war nicht gemeinsam handlungsfähig. Und Napoleon hat bekanntermaßen das Heilige Römische Reich dann mit einem Strich 806 beiseite geschoben. Und deswegen gab es immer noch irgendwie Menschen in Mitteleuropa und Preußen und Österreich gab es noch, obwohl Preußen auch fast von der Landkarte verschwunden wäre. Aber sie waren eben nicht anpassungsfähig. Und das erinnert mich sehr an die Europäische Union. Wieder natürlich anders, aber die Frage ist, wir Europäer, auch in der EU, wir reden eben seit 2014, wir müssen mehr machen, wir Europäer, endlos, ich kann es nicht mehr hören. Und es passiert eben relativ wenig. Und das ist die entscheidende, diese Frage, die Sie stellen, ist die entscheidende Frage, sind wir anpassungsfähig? Und bislang muss man Europa, also es gab immer diese Untergangsszenarien, auch in der Wirtschaft, ne, als Japan aufstieg in den 70er Jahren, japanische Autos und so, haben alle gesagt, oh Gott, Europa, der kranke Mann. Aber jetzt ist es eben nicht nur die Wirtschaftspolitik. Ja. Es ist eben größer, es ist auf mehreren Ebenen. Und wir sind eben, wie Sie sagen, eben schon, die Bundesrepublik hat auch schon ein paar Jahre hinter sich. Und da sind natürlich Verwaltungen ausgeufert. Ne? Also in den 60er Jahren war es eine junge Bürokratie. Jetzt haben wir eben eine alte Bürokratie. Und wie schaffen wir es, hier mit einer, dieses Dickicht der Bürokratie, also wieder die lebendigen Kräfte dieses Landes, die wir haben. Wir haben tolle Bürgerinnen und Bürger. Und diese Kräfte zu entfalten, das ist die Aufgabe von Politik, im Land, in den Kommunen und im Bund. Und da kann man nur bislang sagen, kämpfen wir weit unterhalb unserer Gewichtsklasse.
Das perfekte Beispiel haben Sie auch auf der Bühne genannt. Also die deutsche Bundeswehr ist gewandelt zu einem Ort der Prozesse. Also es geht nur noch darum, Prozesse einzuhalten. Die Reaktion ist nicht mehr wichtig, sondern es ist nur noch der Blick auf das jetzige To-Do und dann abhaken. Und was es braucht, ist im Prinzip ein Kulturwandel. Aber wer treibt den denn voran?
Ich glaube nur, dass Kulturwandel von oben gehen. Wir sind letztlich ja überall hierarchisch organisiert in unseren Verwaltungsstrukturen, in der Wirtschaft, in der Verwaltung, in der Politik. Und ich glaube, es muss ein Ruck vom Kabinett ausgehen. Ohne das geht's nicht. Also ohne einen Bundeskanzler, ohne die Minister, die sagen, so, wir legen uns jetzt fest, geht das nicht. Also wenn ich in der deutschen Geschichte schaue, die Stein-Hardenbergschen Staatsreformen in Preußen nach der Niederlage gegen Napoleon, ging eben nur, weil der König gesagt hat, ich will das. Und wir überwinden Widerstände, die es ja immer geben wird, weil immer Leute Teile der Institution, der Verwaltung verlieren, Macht verlieren. Also muss ich von oben mit Autorität dagegen vorgehen. Also es wird nur funktionieren, wenn sich die 16 oder wie viel auch immer Minister und einen Kanzler, Kanzlerin anschauen, sich angucken und sagen, wir rocken das jetzt. Und wir rocken das jetzt so. Und dann muss man das weiter nach unten ziehen. Wir alle sind daran von Teil, aber mein Eindruck ist, dass viele mitwollen. dass viele mittun wollen, aber dazu brauchen sie auch eine Kommunikationspolitik, dass dem Einzelnen das Gefühl gibt, ja, wir tun auch Dinge. Dinge, die wir auch verstehen. Wenn ich mit Politikern spreche und die mir längliche Vorträge halten, was sich in der letzten Legislatur alles verändert hat, dann steige ich meistens nach einer Zeit aus, weil ich es nicht verstehe. Und wenn sie dann kommt, ja, wie die Steuerunterlagen, müssen wir eben nicht mehr nur 10 Jahre aufbewahren, sondern nur noch 8. Das ist ja Loriot-haft, das ist ja grotesk. Ja. So. Also wenn das die große Leistung ist und dann Ähnliches, das ist viel zu kleinteilig. Also der Bürger muss verstehen, das wurde gemacht gegen den Widerstand. Und das ist mutig, das zu tun. Ja? Also da haben wir ja viele Dinge. Und wenn man, nehmen wir mal die Brandschutzverordnung. Ja? Also mein Bruder ist in der Immobilienbranche tätig und hat entwickelt Gewaltfantasien, wenn man auf das Genehmigungswesen hinschaut. Und versuchen Sie mal in Deutschland eine Brandschutzverordnung zu ändern. Da kommt nicht der Politiker und sagt, wer übernimmt die Verantwortung? Wir tun aber so, dass wir uns eigentlich absichern müssen gegen einen Atombombeneinschlag. Und wir brauchen Politiker, die den Mut haben, ja, wir gehen von der Brandschutzverordnung runter. Es wird wahrscheinlich was passieren. Es werden vielleicht sogar Menschen sterben. Aber dafür sind wir in der Lage, eben mehr Wohnungen und schneller Wohnungen zu bauen. Und dieses Management muss ich aushalten. Ja. Wenn ich mich gegen alles absichern will, weil eben auch wir klare Weltmeister sind zum Beispiel, das muss ich eben einschränken in einem gewissen Maße. Und diese Regelung muss ich eben von oben vorgeben. Sagen, so, ich erwarte eben bei bestimmten Entscheidungen, dass die Lokalpolitik verantwortlich entscheidet und wir akzeptieren, dass sie Fehler macht. Ja. Noch schlimmer, das sagte ich im Vortrag, als fehlerhaft zu handeln, ist gar nicht zu handeln. Ja. Und vertrauen wir doch der unteren Ebene. Versuchen wir, die möglichst qualifizierten Personen in Entscheiderpositionen zu bekommen und die sind verantwortlich. Und wenn wir, und das muss halt von oben meines Erachtens angeregt werden. Und diesen Mut zur Reform habe ich nicht erkannt. Und dann ist natürlich die große Frage, ist nicht unser Regierungssystem, wie wir es jetzt eben haben, also mit Koalitionsregierung, mit Föderalismus, nach dem Zweiten Weltkrieg auf die Einhegung von politischer Macht auch ausgerichtet, kommt das nicht bei dem aktuellen Wahlverhalten, bei dem aktuellen Parteiensystem an seine Grenzen? Denn auch, nehmen wir mal an, jetzt Bundestagswahlen, selbst wenn Friedrich Merz Kanzler wird, er wird wieder eine Koalition haben. Und auch da wird man Kompromisse machen müssen. Und klappt das dann? Ne? So, und ich glaube, wir haben noch einen Schuss frei. Wir haben einen Schuss frei in der nächsten Regierung, wer immer die führen wird. Und wenn die nicht performt, was sollen wir dann Wählerinnen und Wählern des BSW und der AfD sagen? Also das Vertrauen in diesen Staat erodiert. Also, und das muss endlich mal in die Köpfe kommen, sagen, es geht nicht um eure Person, es geht nicht um eure Wiederwahl, es geht ums Land. Ihr habt diesem Land einen Eid geleistet. Handelt danach.
Auch eben in die Zukunft zu handeln. Und es ist natürlich aber ein interessanter Zwiespalt, weil mein Gefühl ist manchmal, die Demokratie des Landes entscheidet sich eigentlich fast auf der lokalen Ebene. Also, dass man dafür sorgt, dass Menschen sich aktiviert fühlen, dass sie beitragen können zu etwas, aber gleichzeitig kann man ja verstehen, zu sagen, ja, der Impuls muss von oben kommen. Ja. Jetzt kann man ja aber fast sagen, 2021 ist der Impuls von oben gekommen. Also es ist ja im Prinzip, 2022 ist der Impuls von oben gekommen. Man könnte ja eigentlich fast sagen, ist die Zeitenwende, also das Zusammenstehen von Opposition und Regierung, der Kulturwandel, der bei den Grünen stattgefunden hat, die mit damals noch, ich glaube, 17% standen in den Umfragen. Ist das nicht der Impuls und wie viel Zeitenwende ist denn überhaupt noch da?
Also es war sicherlich ein Impuls, der ist zumindest so empfunden worden und erinnern wir uns an diese Rede von Olaf Scholz am 27. Februar, dass die Opposition aufgestanden ist und applaudiert hat. Wann gibt's das im Bundestag schon? Und ich glaube, es ging ein Ruck durch die Republik. Ich erinnere mich, dass auch im Bundesministerium der Verteidigung der Abteilungsleiter Rüstung hat also die CEOs der 200 Rüstungsfirmen eingeladen. Was können wir tun? Und Teilnehmer berichten eben dem Motto, also das Vaterland ruft, wir müssen jetzt für Verteidigung was tun. Und das veräppte dann alles, weil wir haben nur vorläufige Haushaltsführung. Und alle waren sehr enttäuscht. Und ich glaube, dass eben dieser Impuls völlig versandet ist, weil sich an der sozialen Realität zu wenig geändert hat. Also es wäre ein leichtes gewesen, ja auch für Olaf Scholz zu sagen, also mit dieser Verteidigungsministerin, damals Frau Lamprecht, geht es nicht. Er hat sie noch ein Jahr, ein knappes Jahr am Amt gehalten. Einer Ministerin, der hat man ja eigentlich Gewalt angetan, dieses Amt zu übernehmen.
Muss man natürlich fairerweise sagen, es ist auch ein klassischer Posten, der normalerweise besetzt wurde, um ihn zu besetzen. Ja, und dass der dann auf einmal wichtig wird in der Bundesrepublik, denkt ja auch keiner.
Allein diese Denke, Frau Lamprecht wurde, glaube ich, in das Kabinett am 8. Dezember 2021 vereidigt. Da lief es ja schon auf eine Krise zu. Ja. dann eine Verteidigungsministerin zu ernennen, deren Hauptaufgabe es war, nichts zu tun, ja, ist ja schon, ich meine, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. So. Und das zeigt ja schon, wie degeneriert da die SPD letztlich war. Ob es andere Parteien anders gemacht hätten, ist ja auch die Frage. Ich will jetzt kein SPD-Bashing machen, aber das ist natürlich eigentlich ein totaler Skandal. Wir müssen Ministerinnen und Minister ernennen, die in der Lage sind, dieses Amt auszuführen. Und das ist im Bereich der Verteidigung eben enorm schwer. Wenn ich halt so überhaupt gar keine Ahnung habe, auch keinen Bock darauf habe, dann hätte sie eben längst abgelöst werden müssen. Und nur die Qualifikation, eine Frau zu sein, also das kann es nicht sein. So. Interessant ist aber ja, dass auch Boris Pistorius, den wir alle in der Szene sehr schätzen, eben so sehr viel auch nicht umgesetzt hat. Ein bisschen was gemacht, aber ist meiner Sicht weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Und dann kommen wir wieder an die Frage, wie reformfähig sind wir eigentlich?
Also sind das dann nicht auch bürokratische Wellenbrecher, an denen er sich letztlich aufgerieben hat?
Es gibt Dinge, die ein Minister, auch ein Boris Pistorius, nicht beeinflussen kann, wo er vom Kabinett der Fraktionen auf Granit gebissen hat. Also das ist der Bereich Wehrpflicht. Oder auf Scholz Ausspruch, wir haben kein Personalproblem, was also schlicht gelogen war. Und da hätte es eigentlich einen Aufstand der Generalität geben müssen, in öffentlichen, meines Erachtens. Werden wir aber nicht erleben in Deutschland. Und auch Bereich Finanzen, das ist eine Kabinettsentscheidung. Es gibt aber Bereiche, die ein Verteidigungsminister selbst entscheiden kann, wie er das Ministerium gliedert zum Beispiel. Und da kann ihn keiner reinregieren. Die Streitkräftereform und so. Und da sind eigentlich alle der Meinung, das ist keine Reform. Es wird zwar so verkauft, aber es ist keine Reform. Und wenn das Maximale ist, was wir in diesem Land erreichen können, dann gute Nacht, Maria.
Jetzt ist natürlich die Frage, also das ist ja eine Art von, also da wäre eine Position besetzt im Verteidigungsministerium und auch wie er das strukturiert, das wäre sozusagen der Impulsgeber eigentlich für die Veränderung. Und dann müssten Finanzministerium, Innenministerium mal wahrscheinlich mitziehen.
Ja, und es müsste auch die Bereitschaft sein, die Logik müsste sein, ich bin hier für 4 Jahre oder bei Pistorius waren es dann 3 Jahre, aber im Ministeramt. Ich mache das diese Zeit und dann ziehe ich mich in den Ruhestand oder was auch immer zurück oder werde Anwalt oder sonst wie. Und diese Zeit nutze ich, um mein Amt maximal effizient auszuüben und das Land voranzubringen. Es geht nicht um meine Wiederwahl. So, das ist natürlich total theoretisch, weil es darum vor allen Dingen geht. Wenn ich ich brauche Leute, die nur diesem Land verpflichtet sind, primär, und nicht ihrer eigenen Karriere, das ist schwer zu realisieren, ich sehe das ein. Nur wenn ich eigentlich schon auf die nächste Legislatur schaue, wenn ich sage, naja, so viel Reformen gibt natürlich auch Stress, dann kommt irgendwie die Gewerkschaft und dann kommt der Beamtenbund und dann kommen die und dann kommt das und dann gibt es Unruhe, böse Schlagzeilen, da verkämpfe ich mich gar nicht. Also mache ich, wie oft in der Politik, erstmal nichts. Ja, so. Das ist aber, das kann ich mir in Friedenszeiten erlauben, aber in diesen Zeiten muss genau das Gegenteil der Fall sein. Den Mut zum Handeln, und da erinnere ich auch an Helmut Schmidt. Helmut Schmidt, als er Verteidigungsminister wurde, 69, als er antrat, wusste eben, was er zu tun hat. Und er hat 25% der Generalität in Vorruhestand geschickt. Er hat neue Institutionen gegründet, neue Spitzengliederung und so weiter und so weiter. Andere Zeiten, aber er war auf jeden Fall jemand, der gehandelt hat. Helmut Schmidt war derjenige, der mit seiner Londoner Rede den NATO-Doppelbeschluss initiiert hat. Gegen den großen Widerstand seiner Partei hat ihm letztlich das Amt gekostet. Aber er war überzeugt, es ist richtig und ich tue das. Und genau diese Art von Politikern brauchen wir. Und was ist denn überzeugender, als wenn jemand mit Werf für seine Ideen spricht? Und da glaube ich, sieht man ja an der Zeitenwende-Rede, dass Olaf Scholz, wer hätte das gedacht? Aber 2/3 waren danach für diese 100 Milliarden. Und auf einmal, sie haben den Wandel der Grünen angesprochen. Habeck wurde gegrillt, als er Defensivwaffen für die Ukraine forderte. Und jetzt sind die Grünen-Wähler ja noch diejenigen, die die CDU-Wähler in der Ukraine-Unterstützung überholen. Also Wandel ist möglich, aber das liegt eben auch an den Führungspersönlichkeiten der Grünen. An Frau Baerbock, an Habeck, an Hofreiter und wie sie alle heißen, die sagen, nein, wir treten dafür ein. Auch vor ihrem doch zum Teil pazifistischen Milieu. Es ist eine große Leistung der Grünen meines Erachtens, das hinbekommen zu haben. Letztlich ja schweigender als 99 Kosovo, Braunschweig, Farbbeutel und Joschka Fischer. Also es geht und ich brauche aber den Politiker, der in einer endothermen Reaktion Energie reingibt und für seine Überzeugung kämpft. Und nicht so mit Umfragen aller Frau Merkel, es ist jetzt nicht so beliebt, also mache ich das nicht.
Das sind ja vor allem mehrere Aspekte, die ja wahrscheinlich nicht nur auf die Politik zutreffen. Also Veränderung wird angetrieben von erstens den Menschen, die bereit sind, die Veränderung um der Veränderung willen umzusetzen, nicht um ihre eigenen Karriere willen. Und zweitens höre ich auch ein bisschen raus, wenn man den Kulturwandel beispielsweise der Grünen sieht, es muss im Zweifel auch verändert werden von den Personen, die eigentlich blockiert haben, im Zweifel.
Das ist die große Hoffnung gewesen, sagen, wenn ein Friedrich Merz oder wer immer, Laschet oder so, eine Zeitenwende-Rede gehalten hätte, hätte er nicht, sagen, die volle Breitseite des pazifistischen Milieus abbekommen. Aber jetzt sieht man natürlich auch bei der SPD, dass sie einerseits ja viel tun, Deutschland ist der zweitgrößte Unterstützer der Ukraine, aber ein Mützenich und andere bremsen natürlich auch Pistorius aus. Mhm. Also ohne Wehrpflicht ist meines Erachtens, oder eine abgespeckte Form der Wehrpflicht, so wie in Schweden, ist Deutschland nicht verteidigungsfähig. Und zu sagen mal, nö, machen wir nicht, ist halt ein starkes Stück. Und das Problem ist aber auch, ich kann das als linker Flügel SPD machen, weil es halt im politischen Raum keine Widerstände gibt. Also eigentlich müssten die Experten, die das wirklich beurteilen können, und das sind die Generale, müssten eigentlich einen Aufstand proben und sagen, wir folgen natürlich der Politik, es gibt das Primat der Politik, ihr könnt machen, was ihr wollt, aber wenn wir mit unserem Rat nicht durchdringen, die Folgen sind verheerend. Und da aber die Generalität schweigt und aus meiner Sicht am Nasendrängen durch die Manege gezogen wird, kann ich ja jede Unsinnigkeit begehen, ohne dass wir die eigentlichen Experten widersprechen. In anderen Gesellschaftsbereichen, Klimaschutz, Infrastruktur, Bauwesen, Finanzen, ist das nicht so. Da haben wir die Wirtschaftsweisen, da haben wir Max-Planck-Institute, da haben wir Professoren, Beiräte, es gibt einen wissenschaftlichen Beirat im Finanzministerium. Es gibt aber keinen wissenschaftlichen Beirat im BMVG, im Verteidigungsministerium. Nein, unsere Experten, die wir bezahlen, die wir gut bezahlen, ist die Generalität. Die sind diejenigen, die es wirklich beurteilen können. Nicht ich, nicht Claudia Major, nicht Carlo Masala. Sondern wir reden zwar viel in der Öffentlichkeit, aber wir sind natürlich, und wir wissen auch manches sicherlich, aber wir sind nicht wirklich in dem System drin. So.
Ja, und das Interessante ist ja, wenn man das vergleicht, auch gerade mit einer wirtschaftlichen Betrachtung von außen durch Experten, dann ist die Einhelligkeit ja beachtlich. Also ich sag mal, bei einer wirtschaftlichen Betrachtung gibt es von verschiedenen Ökonomen irgendwie verschiedene und Betrachtungsweisen. Auch
bei den Wirtschaftsweisen, die sind sich ja mit
nicht einig. Sind sich nicht einig.
Und hier ist es eigentlich so, dass die vermeintlichen Experten, den Begriff mache ich nicht so, aber die, sage ich mal, 10, die sich, mehr sind wir ja nicht, die sich jetzt häufig öffentlich äußern, da passt eigentlich kein Blatt
zwischen uns. Das kann man sagen, ja, ne? So. Absolut.
Und mit wenigen Ausnahmen. So. Und das ist ja auch gut für eine liberale Demokratie. Aber die Wirkung von uns ist eben auch begrenzt. Und das sehen Sie an dem LinkedIn-Tweet vom Heeresinspekteur Alfons Meiss am ersten Tag des Krieges, als er sagte, das deutsche Heer ist nahezu blank. Ich bin der Meinung, dass ohne diesen LinkedIn-Tweet wir nicht 3 Tage später die 100-Milliarden-Rede von Scholz gehabt hätten. Mhm. Weil es den Druck auf Politik erhöht. Also, wenn ich eine Rede halte, dann kann Scholz nicht sagen, wer ist bitte der Herr Neitzel? Who cares about that? Wenn der Inspekteur des Heeres das sagt, kann er nicht sagen, der hat keine Ahnung. Der ist jetzt sagen vom Staat dahingestellt. Deswegen sollte Meiss ja auch abgelöst werden. Und die SPD hat geschäumt. Ging dann nicht aus verschiedenen Gründen. Und ich würde dem Meiss für heute nach wie vor einen Orden verleihen dafür. Denn es war einer der ganz wenigen Momente, in diesem Land, wo die Militärs Druck auf die Politik ausgeübt haben. Das ist eigentlich in Deutschland nicht erlaubt, nicht gewünscht. Und ich sage mal, jetzt nehmen wir doch mal diese Militärs als Diener unseres Staates, unseres Gemeinwesens. Wir bezahlen die dafür. So. Und lösen wir doch mal diese blöde Trennung zwischen Militär und Zivilen auf. Also von den Militärs geht keine Gefahr aus. Es sind halt unsere, denken uns mal die Uniform weg, es sind unsere Experten dafür. Wir hören auch auf die Wirtschaftsweisen, auf andere, auf den Völkerrechtsbeirat MAA und so weiter. So, und eigentlich müssten wir zu vielen Fragen diese Militärs anhören. Eigentlich müsste eben der Generalinspekteur zu Maischberger gehen.
Ja. Ich wollte gerade sagen, weil bei Maischberger sitzen dann eben auch die Herren von VW, die Herren von XYZ, wenn es darum geht, was ist mit der Automobilbranche.
Und das Problem ist natürlich dann auch beim Generalinspekteur, dass er natürlich auch ein politischer Beamter ist. Und die Frage ist, wie frei spricht er? Und wir sind es nicht gewohnt, dass Militärs auch frei sprechen. Ich würde mir auch von der Generalität viel mehr Klartext wünschen und nicht mehr, ja, wir könnten vielleicht die Wehrpflicht einführen, das wäre nicht, sondern sagt doch mal, was sie mir in der verschlossenen Türen sagt, ohne Wehrpflicht sind wir nicht verteidigungsfähig. Und solche Sätze müssten beim Maischberger fallen, wenn die fachlich begründet sind, und das sind sie offenbar. Und nicht dieses ewige Grummeier.
Ja. Ich meine, es spricht ja auch dafür, dass so eine Kulturveränderung oder eine Veränderung allgemein dann stattfindet, wenn man es hinkriegt, nicht, also diese demokratischen Prozesse so auszulegen, und zwar genau, wie Sie gesagt haben, zum Wohle der Zukunft und nicht zum Wohle der Parteien, der einzelnen Personen und der Position selbst, sondern wirklich zum Wohle der Zukunft. Interessanterweise ist es ja manchmal so, und jetzt haben wir nochmal eine ganz andere Ordnung als noch vor einigen Jahren, aufgrund, also ich habe kürzlich, deswegen komme ich drauf, ein Interview gesehen mit George W. Bush,
ja.
2011. Und George W. Bush ist natürlich in der republikanischen Tradition ein klassischer Transatlantiker eigentlich.
Ja, ja.
Aber jetzt kann man ja trotzdem sagen, wahrscheinlich nicht die progressivste Veränderungskraft gewesen. Faszinierenderweise hat er 2011 vorausgesagt, was uns gerade droht. Nationalismus, Protektionismus.
Ja.
Und da war von Trump noch lange keine Rede. Ja. Und da war eine ganz andere Zeit. Eigentlich unter Obama quasi alle dachten,
Hoffnung, ja,
das Ende Jubel, der Geschichte ist jetzt endgültig erreicht.
Endgültig mit Obama als Heiland, der sozusagen, der auf die Erde niederkommt, ja.
Was macht das mit Ihnen als Experten, wenn Sie sagen, okay, wir können das irgendwo sehen, und selbst jemand wie George W. Bush hat gesehen, dass wir auf sowas wie Protektionismus, übrigens hat er es kritisch beurteilt natürlich, und jetzt wählt man in Amerika Donald Trump.
Ja, ich meine, wir, ich glaube, also viele Analysten, ich bin kein wirklicher USA-Experte, haben jetzt ja, wenn man mal von Trump, von dieser Person absieht, ist es eben nachvollziehbar, das heißt nicht, dass man es gut findet, aber nachvollziehbar, warum die Leute Trump wählen. Sie haben, es geht um ihre Wirtschaft, es geht um Ängste, die man hat, was die Migration auslöst und so weiter. Und ich glaube, man muss eben dann doch bestimmte Wahrnehmungen der Bevölkerung ernst nehmen, und der Staat ist dazu da, Probleme zu lösen. Und dass es sehr stark auch um dieses eigene Portemonnaie geht, ist nun keine neue Erkenntnis. Und die Frage, die ich mir stelle, haben wir es nicht einfach mit unseren Illusionen zu weit getrieben? Hm. Haben wir nicht gesagt, nein, die Welt wird gut und Ende der Demokratie und wir können uns auf bestimmte Probleme und alles ist toll und es gibt diese Probleme eigentlich nicht? Also auch das deutsche Narrativ zum Beispiel ist ja immer drollig, auch in Hintergrundgesprächen mit Politikern von der SPD oder den Grünen, die dann sagen, naja, wir machen doch Europapolitik, um den Nationalstaat zu überwinden. Das ist halt ein sehr deutscher Ansatz, und sage ich, also das könnt ihr ja wollen, nur ihr werdet den Nationalstaat nicht überwinden, weil das ist nach wie vor das Modell. Geht man nach Polen und sagt, ihr wollt den Nationalstaat überwinden. Ja, also es ist, dann outet man sich sofort als Deutscher. Und selbst die Deutschen, wenn sie in die Regionen gehen, die allermeisten, also eine großstädtische Elite, die in 5 Kontinenten studiert hat und so, die ist das vielleicht. Aber
ist ja auch kein Rechts-Links-Gedanke. Also wenn ich mir Spanien und Italien anschaue, unterschiedlichste Regierungen, die Spanier würden den Nationalstaat niemals auflösen und die von Italiener genauso wenig.
Genau so. Also da ist das nicht also eine völlige Illusion, und habt ihr nicht eine bestimmte Hoffnung viel zu weit getrieben? So. Also auch eben die Hoffnung auf Frieden, wenn ich das sehe, wie wir selber in unserer Forschung agiert haben. Nicht? Wir haben also zig Studiengänge Friedens- und Konfliktforschung, Militärgeschichte haben wir einen einzigen, und das war also bad, was macht man nicht? Ne? Also und dann, ich erinnere mich an Runden im Verteidigungsministerium, wo dann auch Friedens- und Konfliktforscher dabei waren, der Krieg war schon ausgebrochen in der Ukraine, und dann kommt immer das Argument, ja, wir müssen an Abrüstung denken. Dann sage ich, toller Gedanke, vielleicht in 10 Jahren, gerade geht es um was anderes. Ja. Ja? Also wir sind natürlich auch, haben selber unsere Illusionen gefördert. Es gab einen Antrag der CDU-Fraktion und der SPD-Fraktion zur Förderung der Friedens- und Konfliktforschung in der vorletzten Legislatur, weil es ist eben so toll, ne? Aber die Frage, ob wir uns nicht völligen Illusionen hingeben, dazu, die wurde gar nicht gestellt, weil man ist halt für Friedensforschung. Und als ich den Master in Potsdam eingeführt habe für War and Conflict Studies, sagte ein Kollege zu mir, Herr Neitzel, können Sie das nicht Peace and Conflict Studies nennen?
Ja, interessant.
Also, wo ich sage, naja, ich komme aus Großbritannien, da heißt es aber so, und wir sollten doch jetzt nicht das Potsdamer Modell verfolgen, sondern uns international anschlussfähig machen. Also, wir haben unsere Illusionen einfach gepflegt. Wir haben uns die Welt rosarot gemalt.
Es ist ja auch revisionistisch. Also, wenn man überlegt, dass die meisten, die großen Konflikte die Welt so beeinflusst haben wie sonst wenige Dinge.
Ja.
Dann sozusagen von Peace zu sprechen, ist ja fast schon.
Gerade wir Deutschen waren, glaube ich, in der Vergangenheit gelegentlich mal involviert in Kriege. Also gerade wir Deutschen sollten uns auch mit Kriegen und der Dynamik von Kriegen, wie sie entstehen, wie sie geführt werden, wie sie enden, beschäftigen. Also auch eben mit Kriegen und nicht nur mit einer Illusion des ewigen Friedens und so. Also wir sind schon auch in einer selbstgemachten Misere und da müssen wir unsere Schlussfolgerungen draus ziehen. Und die große Frage ist, ziehen wir die? Mhm. Ziehen wir sie? Und meines Erachtens ist dieses letzte Kabinett hat eigentlich, die Logik des letzten Kabinetts in der Sicherheitspolitik war eigentlich zu gamblen und sagen, also es wird nicht zu einer Konfrontation der NATO mit Russland kommen. Deswegen bereiten wir uns schon so ein bisschen vor, machen wir natürlich schon ein bisschen was, aber eigentlich gehen wir nicht davon aus. Und das kann so kommen. Ich meine, ich würde das sehr wünschen. Kein Mensch braucht Krieg. Es ist fürchterlich und schrecklich und waste of money. Aber wenn es so kommt, dann stellt sich doch die Frage, Leute, ich meine, seit 2014 reden wir darüber und dann habt ihr 22, warum seid ihr nicht vorbereitet? Und in einem Krieg werden wir alles, was wir nicht getan haben, mit Blut bezahlen. Und da sage ich nur, Leute, ich wollte als Politiker nicht die Verantwortung dafür übernehmen, zu sagen, wir haben uns halt von irgendwelchen Ordnungen und Verfahren abhalten lassen, wirklich nach vorne zu gehen, weil wir waren nicht mutig genug.
Es ist ja aber ein Zusammenschluss, der stattfinden muss. Also es ist ja dann doch diese transatlantische Brücke, die da irgendwie zusammenfinden muss. Und da frage ich mich dann doch, wie ist das möglich mit Protektionismus aus den USA, wie ist das möglich mit Protektionismus, der im Zweifel auch in Europa jetzt hochkommt?
Wir stehen vor einer riesigen Herausforderung und man kann das negativ und positiv sehen. Die Herausforderung ist, Trump wird Europa ins kalte Wasser schmeißen, im Bereich der Handelsbeziehung und im Bereich der Sicherheit. Und eine Antwort darauf ist, wir sind darauf nicht vorbereitet. Wir sind nicht vorbereitet, wir sind nicht anpassungsfähig, wir sind zu viele, die Europäer sind so, wie sie sind. Man fährt 50 Kilometer und ist in einem anderen Land, andere Kultur, andere Sprache, andere Geschichte. Und die Franzosen haben ein ganz anderes Narrativ als die Deutschen und die werden nie zusammenkommen, auch wenn sie es müssten. Und sie werden wirtschaftlich absteigen, sie werden es nicht schaffen, ihre Position zu halten. Und sie werden sicherheitspolitisch eben keine bestimmten Faktor der Weltpolitik mehr sein. So, das ist ein Narrativ. Das andere Narrativ ist, ja, Trump wird uns ins kalte Wasser stoßen, aber die Europäer werden im kalten Wasser lernen zu schwimmen. Sie werden sich zusammenraufen, sie werden unter Druck Lösungen finden, um dann wirtschaftlich, aber auch in ihrer Sicherheitspolitik fähiger zu werden, more capable. Es gab Beispiele, man kann immer sagen, wenn Demokratien wirklich mussten, denken wir an den Zweiten Weltkrieg, sie haben lange, lange versucht, das zu verhindern, aber als sie dann entschieden haben, in den Kampf zu gehen, haben sie eine enorme Leistungsfähigkeit und waren viel leistungsfähiger als die autokratischen Diktaturen. Also Trump ist wiederum auch eine Chance, denn wir könnten ja Bibliotheken mit Reden füllen seit 2014, wir müssen mehr tun, es ist halt wenig erfolgt. Und die Frage ist eben, ich nehme mal ein Beispiel der militärischen Luftfahrt. Wir haben 6 europäische Nationen, die eine leistungsfähige militärische Luftfahrtindustrie haben. Diese 6 Nationen bauen 2 Kampfflugzeuge der 6. Generation, die Deutschen und Franzosen, FCAS, und die Briten, Schweden, Italiener und Japaner, Tempest. Natürlich ist das ein Wahnsinn, weil wir im Bereich der Stealth-Technik 20 Jahre zurück sind und wir Europäer müssten zusammenschließen wie Airbus im zivilen Luftfahrt und gemeinsam was machen. Aber der Druck ist einfach nicht groß genug, dass eben die Franzosen sagen, wir geben die Interessen von Dassault auf und wir geben unsere strategische Autonomie auf. So. Und nur diesen Schritt der europäischen Integration zu gehen, braucht Mut und braucht Leadership. Wir sind ja auch irgendwie zum Schengen-Abkommen gekommen, obwohl sich das keiner vorstellen kann. Wir sind wohl offenbar irgendwie zum Euro gekommen, obwohl die D-Mark ein Heiligtum war. Wir hatten aber Leute wie Kohl, Mitterrand oder Schmidt und Giscard oder Adenauer und de Gaulle, die gesagt haben, nein, wir müssen diese Schritte gehen in Europa, wir müssen auch aufgeben, war mein Punkt in meiner Ansprache, wir müssen Macht, Einfluss aufgeben zum Wohl des Ganzen. Und da frage ich Sie, wo sind denn jetzt die Leader, die in Europa sagen, wir gehen im Bereich der, nenne ich jetzt mal Rüstungskooperation, wirklich ein Quantensprung voran. Ich sehe das nicht.
Vor allem, wenn man sich NATO-Stützpunkte anguckt, wo NATO-Soldaten aus allen Nationen der NATO zusammenarbeiten, sieht man ja, dass diese Kooperation in der Praxis funktioniert. Ja. Also sie funktioniert.
Wir haben internationale Stäbe, nicht? Wenn Sie mal in den NATO-Stab in Brüssel oder des Oberbefehlshabers der NATO in Mons, im südbelgischen Mons gehen. Da hören Sie alle Sprachen. Es ist eingearbeitet, also die NATO ist da wirklich ziemlich weit vorne. Wir haben auch, die Deutschen haben ein multinationales Korps in Münster, wir haben ein multinationales deutsch-polnisch-dänisches Korps in Stettin. Also wir haben viele lebendige Kräfte, aber wir haben eben auch das nationalstaatliche Beharrungsvermögen. Und das hatten wir immer in Europa. Und das ist ja auch nicht anders zu erwarten. Nur wir brauchen eigentlich da wieder Leadership, wie wir es ja in Vergangenheit in der europäischen Integration auch hatten. Und wir sind wahnsinnig weit vorangekommen. Und was mich narrisch macht, ist, dass wenn ich durch das politische Berlin gehe, ich sehe noch nicht mal einen Plan. Also man kann ja darüber klagen, dass der Plan nicht umgesetzt wird. Aber was ist unser Plan im Bereich der europäischen Rüstungsindustrie. Was müssen wir zusammenführen und in welchen Bereichen sagen wir auch, nein, da ist Konkurrenz ganz gut. Ne, wir brauchen sicherlich nicht einen großen Panzerhersteller, einen großen LKW-Hersteller, aber vielleicht eben im Bereich der militärischen Luftfahrt im Hightech. Was ist unser Plan? Ich sehe das nicht. Und ich sehe auch nicht, dass es irgendwo in einer Schublade wäre. Und ich sehe auch nicht die europäischen Führungsfiguren, die wir in der Vergangenheit hatten. Und jetzt muss man eins sagen, alle genannten, alle sechs Franzosen und Deutsche, hatten natürlich die Erfahrung des Krieges. Und auch ein Helmut Kohl, der seiner Mutter versprochen hat, nie wieder deutsche Soldaten in den Krieg zu schicken, der geprägt war vom Zweiten Weltkrieg, auch wenn er nicht gekämpft hat, zerstörte Ludwigshafen, der Bruder gefallen. Diese Generation war vom Krieg geprägt und sagte, wir müssen vorangehen. Wir müssen etwas Neues erreichen. Das ist die heutige Politikergeneration nicht. Und das sind andere biografische Voraussetzungen. Aber die sollten sich halt, glaube ich, klar machen, Leute, wenn wir nicht handeln, sind wir not capable. Und dann kann keiner garantieren, wie es ausgeht. Also wir haben die Chancen, es ist auch noch nicht, meines Erachtens nicht zu spät, aber wir brauchen Leadership. Und dann werden wir folgen. Hm.
Zum Abschluss würde ich gerne mal auf den Kern des Podcasts quasi kommen. Das ist die Digitalität. Sie haben vorhin davon gesprochen, dass wir in Frankreich ein ähnliches Problem haben wie in Deutschland. Es sind nicht genug Leute da für einen militärischen Wandel in dem Land und auch nicht für die Art von Wandel, die in der Gesellschaft stattfinden muss. Mein Laienblick war immer drauf, oder ich habe immer gedacht, wenn wir fortschreiten in der Entwicklung, wir werden digitaler, dann brauchen wir eigentlich auch weniger Menschen. Jetzt ist die erste Frage, wie weit sind wir denn eigentlich digital? Und die zweite ist es eigentlich so, dass wir in Zukunft gar nicht mehr so viele Leute brauchen?
Also die Bundeswehr und alle europäischen Armeen haben das Problem des demografischen Wandels. Sie sind alle von der Wehrpflicht abgegangen in der Zeit der Out-of-Area-Operations mit ganz wenigen Ausnahmen und haben kleine Zeit- und Berufsarmeen und die werden immer kleiner und die Marine geht deswegen, die deutsche Marine, in Richtung Automatisierung, weil sie einfach zu wenig Besatzung hat. Und früher waren auf einem Zerstörer 300 Leute, heute sind wir bei 120 und es wird sicherlich immer weniger werden. Also das ist eine Möglichkeit. Auch die Frage, braucht man überhaupt noch Schiffe für die Ostsee? Können das nicht alles Raketen machen? Ja. Es ist nicht die Entwicklung, die wir auch in der Ukraine sehen, die mit ihren Seedrohnen, sehr innovativ im Übrigen, letztlich das Schwarze Meer beherrschen. Und kann man überhaupt noch in solchen Gebieten zur See fahren? Fragezeichen. Dann sehen wir aber auch, dass beide Seiten, Russen und Ukrainer, eben 100.000 Soldaten einziehen. Das ist eben nicht nur, was man vorher vielleicht hatte, der Cyberkrieg ist, der mit Drohnen im Internet geführt wird irgendwie, sondern dass wir eben das Alte und das Neue haben. Wir haben Schützengrabenkrieg, wir haben Nahkampf. Wir brauchen die großen Armeen, die da auf einer Frontlinie von 1500 Kilometern stehen. Also wir kommen nicht ohnehin, auch unsere Gesellschaft, auf, wenn wir sowas wie eine Kriegsvorbereitung machen wollen, kriegsfähiger werden, sowas wie Wehrpflicht zu denken. Denn große zwischenstaatliche Kriege sind große Armeen nach wie vor. Die sind vielleicht nicht mehr so groß wie früher. Im Zweiten Weltkrieg hat die Wehrmacht 17 Millionen Soldaten gehabt. 80% der wehrfähigen Männer wurden mobilisiert. Also davon sind wir weit entfernt. Die Europäische Union wird sich auf einen solchen Konflikt, der sowas erfordern würde, nicht einlassen. Aber mit diesen kleinen Berufsarmeen auszukommen, ist nicht genug. Ich sag mal ein Beispiel. Das deutsche Heer sind irgendwie 60.000, 70.000 Mann. Die Ukraine hat dreimal das gesamte deutsche Heer verloren. Weg, tot. Tot oder schwer verwundet. So, und das ist nur ein kleiner Staat, ja, sagen die Ukraine. Also wir müssen schon auch durchhaltefähig werden, jetzt nicht in den Dimensionen des Zweiten Weltkriegs, aber wir reden ja über drei Divisionen und haben da Riesenprobleme damit. Also wir müssen da einen Mittelweg fahren. Deswegen, glaube ich, brauchen wir eine Wehrpflicht, irgendeine Form der Wehrpflicht, der Dienstpflicht, wie auch immer. Das ist eine politische Entscheidung. Und dann muss man zugleich auf die technischen Hilfen setzen. Wir müssen mit KI arbeiten, wir müssen mit Drohnen arbeiten. Wir müssen auch, sag ich mal, die Stäbe, wenn Sie heute diese Friedensstäbe ansehen, sind viel zu groß. Die Ukrainer machen uns das vor. Ein großer Stab einer Division wird heute, also freut sich der Divisionskommando, wenn er viele Bildschirme, viele Leute da hat. Im Krieg sind die tot. Die Ukrainer sagen, 5 Laptops im Keller. So muss das funktionieren. Da können wir, das aber in eine Friedensarmee zu übernehmen, wo doch die Currency, die vielen Bildschirme sind, ja, ist enorm schwer. Dann haben sie das Beamtenrecht, dann sagen sie, ja, wenn sie den Stab reduzieren, was machen sie denn mit den Leuten? Da müssen sie die in Pension schicken, da müssen sie wieder was bezahlen, dann kriegen sie das Geld nicht dafür. Und so passiert eben nichts.
Das Veränderung ist nicht unbedingt die Masse der Digitalisierung, sondern es ist die Effektivität.
Genau. Wir müssen effizient werden und es gibt auch Bereiche, wo man viel Leute braucht, Bereiche, wo man mit weniger Leuten auskommt und die Ukraine macht es uns vor. In dem Stabswesen zum Beispiel. Nicht? Und das Problem ist natürlich, es ist ein bisschen ungerecht, das zu vergleichen, denn wir sind im Frieden oder fühlen uns zumindest, dass wir im Frieden wären und die Ukraine ist im Krieg. Und im Krieg können sie natürlich immer viel mehr machen und es gelten weniger Regeln. Wir sollten nur kreativ damit umgehen. Und wir haben, glaube ich, genug junge Leute, die kreativer, die pfiffig sind, aber wir haben Strukturen, die uns die Luft zum Atmen nehmen.
Ja. Wie weit sind wir in der Digitalisierung, was das Militär betrifft?
Die Vorreiter sind sicherlich die USA und Israel. Das liegt aber auch an diesen Gesellschaften, an der Wirtschaft, aber auch an dem Handlungsdruck. Die Israelis, wie man immer nun zu Israel und diesem Krieg steht, sind ja in einem permanenten Kriegsgefühl. Und wenn wir nicht eine Hightech-Überlegenheit haben, dann sind wir sicherheitsmäßig bedroht.
Mhm.
Wir haben diese Bedrohung nie gespürt. Wir haben eigentlich immer gesagt, also wir brauchen eigentlich keine richtige Armee. Kämpfen muss die eigentlich gar nicht. Die muss eigentlich nur so Polizeiaufgaben, Wiederaufbauhelferaufgaben erfüllen.
Krisenhelfer.
Quasi. Krisenhelfer und erinnern sich an die Debatte in der letzten Legislatur oder vorletzten Legislatur über die bewaffneten Drohnen. Also Deutschland war nicht bereit, 5 Heron-Drohnen zu bewaffnen, weil sie gesagt haben, das ist Teufelszeug. So. In dem Gesicht des heutigen Krieges müsste eigentlich die SPD-Fraktion und Herr Mützenich an erster Stelle geschlossen zurücktreten, weil sie sagen, wir haben einen solchen dummen Fehler begangen. So. Tun sie nicht, ne? Weil sie in einer anderen Welt irgendwie leben. Und da sehen sie, wir haben unendlich viel aufzuholen. Wir arbeiten mit Drohnen, die noch aus der Zeit Afghanistans kommen und sind eben sehr, sehr langsam. Es gibt natürlich Ideen, es gibt auch Ideen, die man sich aus Israel abschaut. Aber ich würde sagen, im Bereich Drohnen, KI, müssten wir die nächsten 5 Jahre zusätzlich zu 2% zusätzlich 200 bis 300 Milliarden Euro investieren, um auch in der Entwicklungsplattform zu bilden, um schneller zu werden, um kreative Lösungen zu finden. 200 bis 300 Milliarden werden genannt, wenn man mit Experten spricht. Und die sagen auch, das ist möglich. Also wir haben kluge Leute, wir haben auch kluge Startups und so weiter. Aber das ist wieder eine Frage der Finanzierung und auch der Strukturen, weil sie eben andere Strukturen haben müssen. Und das wiederum kann nur ein Kabinett durchsetzen. Nicht? Also die Frage der Finanzen, die Frage der Strukturen, wie werden Drohnen, Innovationen, Programme, deren Innovationszirkel ist der Wochenrhythmus in der Ukraine. Wie können wir da Schritt halten? Also da sind wir weit, weit hinten dran, weil wir auch im militärischen Bereich eine Technologiefeindlichkeit haben. Also nehmen wir mal das Beispiel Drohnen. Es werden jetzt Drohnen in der Ukraine eingesetzt, die mit KI gesteuert werden. Die nicht mehr eine Fernsteuerung haben, sondern die Drohne entscheidet nach bestimmten Mustern selber, ob sie das Feuer öffnet oder nicht. Deswegen ist sie nicht mehr störbar. Also die Entwicklung geht in diese Richtung. Wenn Sie die deutsche Debatte haben, ist das natürlich Teufelszeug. Wollen Sie jetzt Ihre Soldaten gegen KI-gesteuerte Drohnenschwärme, ich sage mal, mit Alteisen antreten lassen? Also sind die tot. Und dann sage ich mir, naja, also keiner von uns will jetzt irgendwie Big Brother is watching you und alles muss auch sagen in der Kontrolle sein, aber die KI macht natürlich nur das, was ihr auch vorgegeben ist. Ne? Sagen so. Also es ist ja nicht, dass sie selbst sich zum Leben erweckt. Da haben wir unglaubliche Innovationshemmung. Und wir können nur hoffen, dass wir nicht in den Krieg müssen, weil wenn wir in den Krieg müssen, dann ist die Bundeswehr, wie sie heute ausgestattet ist, einfach nicht kampffähig.
Eher eine Belastung als eine große Hilfe.
Ja, weil ich habe mal irgendwo geschrieben, das Einzige, was sie heute beweisen kann, ist mit Anstand zu sterben. Jetzt müssen wir nicht heute in den Krieg, sondern irgendwann in Zukunft vielleicht. Also haben wir noch Zeit. Aber wir sind kein, im militärischen Bereich, kein sehr innovationsfreundliches Land, weil wir diese moralischen Bedenken haben. Die gilt es auch zu bedenken, weil wir unsere Geschichte haben. Aber die Konsequenz ist, dass wir gar nicht, also abschreckend wirkt das nicht.
Ja. So. Da wird das Forschungsministerium im Zweikampf auch nochmal interessanter, weil die Aufhebung zwischen bestimmten Forschung und dem Militär und wie Wirtschaft auch mit dem Militär zusammenarbeiten darf.
Denken Sie an die Zivilklausel an den Universitäten. Nicht? Genau. Wir haben 17% deutscher Universitäten die Zivilklausel. Jetzt kann man sagen, das ist viel, das ist wenig, aber das sind eben auch wichtige Institutionen wie die TU Berlin, die TU Darmstadt dabei. Und jetzt kann man sagen, das machen eh die Helmholtz-Zentren, aber dann können sie halt keine Leute einstellen, die promovieren. Weil dafür brauchen sie wieder die Uni. Und wenn dann eben die TU Darmstadt sagt, das machen wir generell nicht, oder die TU Berlin, haben sie ein Problem. Die Bayern haben da anders reagiert. Die haben gesagt, wir machen ein Gesetz zur Förderung der Bundeswehr, verbieten die Zivilklausel. Wir machen mehr Personal für Infrastruktur bauen, Genehmigungsverfahren der Bundeswehr. Und die Bayern, die bayerische Regierung hat auch erkannt, das ist Hochtechnologie. Und wir wollen dieses Bundesland als Hochtechnologiestandort haben. Jetzt kann man zur bayerischen Regierung stehen, wie man will, aber sagen, wir müssen innovationsfähig sein. Und die Russen, die wir immer so ein bisschen verächtlich waren, naja, die Russen, die Verluste und alles dumpf und so. Man soll Russland nicht unterschätzen. Sie sind unter einem permanenten Innovationsdruck dieses Krieges. Und sie haben sich gerade im Cyberbereich, gerade im KI-Bereich, im Drohnenbereich eben massiv weiterentwickeln müssen. Und wir hinken da eigentlich hinterher. Und ich könnte als verantwortlicher Minister echt nicht schlafen, weil meine Verantwortung, die ich empfinden würde, wäre gegenüber den Soldatinnen und Soldaten. Die ist letztlich für uns ausbaden müssen.
Ja, das Interessante ist natürlich, gerade bei den moralischen Bedenken ist ja der Zwiespalt, dass man ja eigentlich sagen muss, wir hatten ja gerade Ende der Geschichte angesprochen, dass man von einer demokratischen Gesellschaft nichts anderes erwarten darf, als dass sie sich erhofft, nichts mit Krieg zu tun zu haben.
Selbstverständlich.
Und diesen Zwiespalt auszufüllen, das ist ja genau dieser Mut zur Veränderung.
Be prepared.
Ja, also das ist der
wir
große
alle können
Mut
doch
zur
nur zum Herrgott beten, dass uns das erspart bleibt. Also wer hat, also das ist ja, Krieg ist sagen immer fürchterlich und in der heutigen Konstellation. Also wir wollen uns bitte sehr mit anderen Dingen beschäftigen. Nur wir können das Problem ja nicht lösen, indem wir einfach die Vogel-Strauß-Politik machen und ein bisschen Pippi Langstrumpf spielen und uns die Welt rosarot malen und im Wald pfeifen. Und dann wird's schon irgendwie weggehen. Das ist die Politik gewesen, die wir 10 Jahre lang zwischen 2014 und 2024 gemacht haben.
Zum Ende zwei kürzere und vor allem persönlichere Fragen. Das eine ist die Frage, die wir immer in diesem Podcast stellen. Was ist für Sie unverhandelbar analog? Was machen Sie nicht digital?
Tja, was mache ich nicht digital? Ich habe die Sparkassen-App und mache Computerbanking. Aber ich würde schon sagen, dass die Masse des Zeitungslesens, ich immer noch, also ich habe 2 Zeitungen, haben wir, meine Frau und ich, haben 2 Zeitungen als Papierzeitung abonniert.
Ja. Darf ich fragen, welche?
Den Tagesspiegel in Berlin und die FAZ.
Na gut.
Da bin ich der Dinosaurier, wenn ich im Regionalexpress von Berlin nach Potsdam fahre und dann also die Zeitung lese.
Ja.
Und wir gehören auch zu dem aussterbenden Spezies, die um 20 Uhr vorm Fernseher sitzen und Tagesschau sehen.
Mhm.
Und nicht in der Mediathek das machen.
Interessant, dass das im Jahr 2024 als analoges, ich würde sofort sagen, es ist ein analoges Beispiel, dass das ein analoges Beispiel ist, den Fernseher zu schauen. Da sieht man, wie weit wir da inzwischen sind. Die letzte Frage ist tatsächlich, weil zu Recht ist ja auch irgendwo aus dem Wissen, was Sie haben und aus dem Job, den Sie haben, geboren ist, Sie mahnen und Sie machen sich Sorgen und Sie sagen selbst, es gibt berechtigte Gründe für diese Sorgen. Was stimmt Sie denn optimistisch?
Optimistisch stimmt mich, wenn ich in meinem Bereich in der Bundeswehr, sag ich jetzt mal den Begriff zur Truppe, gehe zu den Soldatinnen und Soldaten auf allen Ebenen. Wir haben einfach tolle Leute. Wir haben, und auch außerhalb der Bundeswehr, wenn ich meine Studenten in der Uni sehe, wir haben tolle Menschen in diesem Land. Wir haben ein tolles Land. Es ist, lohnt sich. Ich habe in anderen Ländern gelebt. Ich bin aus London nach Berlin zurückgekommen, was auch einen Grund hat. Es lohnt sich, in diesem Land zu leben. Und wir haben unendlich viele Chancen. In diesem Land, in diesen seinen Menschen stecken unendlich viele Chancen, unendlich viel Potenzial. Die Aufgabe ist es, und daran verzweifle ich manchmal, wir müssen dieses Potenzial, die PS auf den Boden bekommen. Und es gibt so viele, die mitwollen, die mittun wollen, die sagen, ja, ich kann einen Beitrag leisten in meinem Bereich, aber Sie müssen, sagen wir mal, enabled werden, das tun zu können. Und das ist die Aufgabe, die wir jetzt einer nächsten Regierung ins Lastenheft schreiben müssen. Mhm. Vor Gott und Vaterland müsst ihr dieses Land zum Schwingen bringen und diese enormen Fähigkeiten, auch diese Vielfalt, die wir entwickeln, zur Entfaltung bringen. Das ist eure Aufgabe.
Ja. Interessant. Ich kann mich nur bedanken. Es war ein ganz spannendes Eintauchen in Ihre Gedankenwelt und ich habe sehr viele Dinge mitgenommen. Herzlichen Dank.
Sehr gerne.
Das war eine weitere Folge von Alles Digital, dem Podcast der Finanzinformatik in Zusammenarbeit mit dem Studio ZX, einem Unternehmen der Zeit Verlagsgruppe. Diese Folge ist entstanden im Rahmen der FI Connect 2024 in Frankfurt. Und wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, Sie weitere spannende Einblicke in die Gedanken unserer Gäste bekommen und keine Folge verpassen wollen, dann abonnieren Sie uns, lassen vielleicht sogar eine Bewertung da. Ich würde mich freuen. Mein Name ist Jonas Ross, danke fürs Zuhören und ich sage bis zum nächsten Mal.